Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, willkommen, liebe Freunde der Medienkritik. Es geht also um den Axel Springer Verlag. Das ist der Verlag, der also fast 25% des deutschen Zeitungsmarktes beherrscht. Und es werden immer wieder freudige Botschaften in die Welt hinaus posaunt, wie zum Beispiel vor kurzem, als es also hieß, dass das Jahr 2010 mit einem Rekordgewinn abgeschlossen worden ist. Wir reden da über 510 Millionen Euro operativen Gewinn. Ja, eins ist klar, dieser Gewinn hätte natürlich so nicht zustande kommen können, wenn nicht in den vergangenen Jahren Hunderte von journalistischen Arbeitsplätzen abgebaut worden wären.
Konstantin Neven-Dumont, fast verstoßener Sohn des alten Verlegers Alfred Neven-Dumont, in seine Laptop-Kamera gesprochen auf Facebook, weil er zu faul sah, seine Medienkritik, weil er zu faul war, sie aufzuschreiben. Ob das vielleicht eher virales Marketing für größere Projekte ist, die Gerüchteküche jedenfalls brodelt, dass von KND demnächst mehr zu erwarten sei. Was können Sie vom Medienmagazin erwarten in der Ausgabe vom 26. November 2011? Mehr zum Fall Ken Jebsen. Dann sucht Wikipedia neue Autoren. Dann hören Sie einiges zum kritischen Journalismus. Und das ZDF steigt aus der Nachrichtenkooperation mit der ARD. Im Interview dazu der ZDF-Intendant Markus Schächter. Und das alles.
Und zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Eine RBB-Pressemitteilung wurde bei Twitter mindestens aus 14 Ländern angeklickt. So groß war das Interesse. Natürlich zuerst in Deutschland, Schweiz, Österreich, Schweden, die Vereinigten Staaten, Thailand, das Vereinigte Königreich, Großbritannien, Spanien, Belgien, Polen, Kanada, Türkei, Frankreich, Ungarn, sogar aus der Republik of Korea klickte man per Twitter auf die RBB-Pressemitteilung zu. Es geht um den vor zwei Wochen vom Publizisten Henrik M. Boda hineingeworfenen Stein. Sie haben das vor 14 Tagen hier im Medienmagazin hören können. Eine E-Mail und drei Videos vom Fritz-Moderator Ken Jebsen war der Auslöser. Antisemitismus, so der Vorwurf. Es gab eine Art Bewährungszeit. Nun kam das aus in dieser Woche für die Sendung Ken FM, die er nicht nur präsentiert, sondern auch mit seiner Produktionsfirma verantwortet. Aber eben nicht nur, denn auch Fritz verantwortet diese Sendung. Die Nachrichtenlage ist äußerst dünn. Die Bereitwilligkeit, Informationen preiszugeben, wird von der Logik möglicher juristischer Auseinandersetzungen bestimmt zurzeit. Wer sich zu früh in die Karten sehen lässt, hat vermutlich einen Nachteil in einem wahrscheinlichen Prozess. Das ist das normale Ritual, das ist gängige Praxis, das empfiehlt Ihnen der Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. Deshalb steht, anders als noch vor 14 Tagen, RBB-Programmdirektorin Claudia Nothelle nicht für ein Interview dem Radio 1 Medienmagazin zur Verfügung. Deshalb wird RBB-Unternehmenssprecher Justus Demmer die RBB-Position in relativ knappen Worten erläutern und Ken Jebsen innerhalb einer Minute seine. Das ist unbefriedigend, aber hier stehen zwei Interessen im Konflikt, Transparenz und Prozesstaktik. Offenbar ist beides nicht vereinbar, generell. Wie heißt es immer so schön, Sie haben das Recht zu schweigen. Das öffnet leider Raum für Spekulationen und Verschwörungstheorien. Die Deutungshoheit übernehmen andere. Das wissen beide Prozessparteien. Sie nehmen es in Kauf. Die journalistischen Rahmenbedingungen waren sehr ungünstig, also was kann man machen, was kann man nicht machen und so weiter und so fort. Sie können sich das vorstellen. Aber hören wir als erstes Justus Demmer, der RBB-Unternehmenssprecher, er fasst noch einmal die Ereignisse zusammen.
Wir haben zwei wesentliche Stränge. Zum einen hat Stefan Warbeck auf eigenen Wunsch die Programmverantwortung für unser Jugendprogramm Fritz aufgegeben, weil auf dieser Radiowelle in den vergangenen Wochen und Monaten Beiträge gelaufen sind in der Sendung Ken FM, die redaktionell nicht ausreichend geprüft und abgenommen worden sind. Und zum anderen haben wir uns vom Moderator dieser Sendung, Ken FM, Ken Jebsen, mit sofortiger Wirkung getrennt, weil er sich in den vergangenen zwei Wochen an Absprachen, die er mit uns getroffen hat, nicht gehalten hat.
Wie ist es ausgerechnet zu dieser Pressemitteilung dann am Mittwoch 16.25 Uhr gekommen? Warum zu diesem Zeitpunkt und warum nicht schon nach der ersten Live-Sendung?
Man kann manche Dinge ja auch dann erst verkünden, wenn sie tatsächlich passieren. Das heißt, Stefan Warbeck ist auf der einen Seite auf uns zugekommen, auf der anderen Seite ist geprüft worden, wie gehen wir mit dem um, was wir mit Ken Jebsen erleben. Und das hat dann so lange gedauert, wie es gedauert hat. Und dann, als wir das einordnen und bewertet haben, dann ist die Pressemitteilung erschienen.
Hören wir mal, wie Ken Jebsen die Nachricht von der Absetzung seiner Sendung und von der Auflösung des Vertrags mit ihm aufgenommen hat.
Ich habe einen Anruf bekommen am Mittwoch von Herrn Heller. Der hat mir ganz kurz in zwei Sätzen gesagt am Telefon, erstmal schönen Dank, dass Sie zurückrufen. Ich habe ihn dann, wie gesagt, zurückgerufen, nachdem er mich angerufen hat. Herr Jebsen, wir werden uns von Ihnen trennen. Darauf habe ich gesagt, das heißt, ich habe nächsten Sonntag frei. Darauf sagte er, ja. Und dann bekam ich wenig später einen Anruf von Freunden, die sagten, übrigens in der Presse steht schon, warum man sich von dir getrennt hat. Und zwar fristlos, kann man das ja, glaube ich, nennen, weil du dich zum wiederholten Male nicht an Absprachen gehalten hast. Und da habe ich kurz nachgedacht. Seit der Aussprache mit Nutella und Zingelstein gab es nur zwei Sendungen. Die eine Sendung ist mit ihnen live passiert unter Polizeischutz. Das Thema war damals positives Radio. Und danach haben sie eine weitere Sendung in Auftrag gegeben. Die lag dann in geschnittener Form vor. Die haben sie noch einmal ein bisschen beschnitten. Da wurden ein paar Titel rausgeschmissen. Und dann gab es keine weitere Sendung, wo ich hätte theoretisch Verfehlungen von mir geben können. Und ich habe in der Zwischenzeit auch nichts im Internet von mir gegeben. Von daher frage ich mich bis heute, was macht das Wort wiederholt in diesem Satz? Dass ich wiederholt mich nicht an Absprachen gehalten hätte. Ich weiß das nicht. Aber das muss ich auch gar nicht klären. Das machen jetzt die Anwälte.
Justus Demmer, Ihr Kommentar aus der Sicht des RBB.
Also, dass wir mit Herrn Jebsen an dieser Stelle nicht einer Meinung sind, das ist, glaube ich, klar, weil sonst hätten wir uns von ihm ja nicht getrennt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass er am Anfang gesagt hat, er wäre überhaupt nicht von uns informiert worden. Jetzt heißt es, wir haben ihn zumindest angerufen, aber zu kurz. Erst hieß es, es gibt überhaupt keine Verfehlung. Jetzt heißt es, es gibt vielleicht nicht mehrere Verfehlungen. Wir werden genau das tun, was Herr Jebsen sagt, nämlich uns jetzt mit den Anwälten auseinandersetzen.
Welche Konsequenzen hat das für den Sendeplatz am Sonntag 14 bis 18 Uhr?
Was da mittelfristig passiert, das werden wir in Ruhe entwickeln und dann auch produzieren. Für die nächsten Wochen sieht die Planung so aus, dass wir da Aufzeichnungen von Live-Konzerten senden.
RBB-Unternehmenssprecher Justus Demmer und Ken Jebsen im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1.
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seiner Welle Radio 1 und dem Medienmagazin. Wenn Sie auf Wikipedia gehen, und ich nehme mal an, das sind die meisten von uns, wenn man sich mal einen ganz kurzen, schnellen Überblick verschaffen will, dann ist dieser Anlaufpunkt sicherlich empfehlenswert. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia, da werden Sie merken, immer wenn man irgendwas eingibt, auch zum Beispiel Radio 1, dann kommt dann ein Bild vom Gründer Jimmy Wales und da steht da mal, bitte lesen, persönlicher Aufruf von Wikipedia Gründer Jimmy Wales eben. Und dann, wenn man weiß, dass Geld knapp ist, dass Autoren ja nicht mehr so häufig für Wikipedia schreiben, dann wird auch klar, dass die Wikipedia natürlich auch Unterstützung gesucht und in Form von Sue Gardner dann auch sich nach Deutschland traut. Sie hat ja ihren Sitz in San Francisco, also die Wikimedia Foundation. Und Eleni Klotzikas konnte Sue Gardner sprechen, auch zum Thema des Autorenschwunds.
Wikipedia celebrated its 10th anniversary.
Wikipedia hat dieses Jahr seinen 10. Geburtstag gefeiert. Wo steht die Online-Enzyklopädie 10 Jahre nach ihrer Gründung?
Wikipedia has been incredibly successful and we were so happy the encyclopedia gets more popular.
Wikipedia ist zu einem unglaublichen Erfolg geworden. Darüber sind wir sehr glücklich. Die Online-Enzyklopädie wird immer beliebter. Jedes Jahr kommen zig Millionen neue Nutzer hinzu. Heute sind es 477 Millionen Menschen weltweit, die Wikipedia regelmäßig nutzen. Studien zeigen, dass mit der Zeit auch die Qualität immer besser wird. Denn je länger ein Artikel existiert, umso besser wird er, weil mehr Leute daran gearbeitet haben. Und auch die Anzahl der Artikel steigt. Was für uns jedoch heute eine große Herausforderung darstellt, ist, diese aktive, wachsende Autorengemeinschaft auch zu halten. Wir wissen, dass neue Autoren nicht im gleichen Maß hinzukommen, wie das früher einmal der Fall war. Und das bedeutet für uns, dass wir uns an die Arbeit machen müssen, neue Menschen zu erreichen und sie für uns zu gewinnen. Und sie auch davon zu überzeugen, wenn sie schon einmal für Wikipedia geschrieben haben, auch weiterzumachen und dabei zu bleiben.
So, how
does the typical Wikipedia editor look like?
Charakterisieren Sie doch mal den typischen Wikipedia-Autor. Was macht er beruflich? Wie alt ist er und was zeichnet ihn aus?
Also der durchschnittliche Wikipedia-Autor ist 32 Jahre alt. Das variiert natürlich von Region zu Region. Typischerweise ist das jemand, der entweder gerade mit dem Studium begonnen hat oder gerade eins abschließt. Überrepräsentiert sind in der Autorengemeinschaft Leute aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik.
We're geeky people. Wikipedia editors are geeky. We're a little bit pedantic, right? We're people who really want things to be
correct. Wikipedia-Autoren sind sehr strebsam, manchmal sogar ein wenig pedantisch. Es sind Menschen, die es wirklich sehr genau nehmen. Und wenn sie irgendwo einen Fehler entdecken, dann müssen sie ihn sofort beheben. Es sind Menschen, die an den Fortschritt glauben und daran, dass Wissen den Menschen hilft, ein besseres Leben zu leben.
Was ist denn der Grund für den Rückgang der Partizipation an der Online-Enzyklopädie? Ist die Faszination vielleicht weg?
Das glaube ich nicht. Es gibt einen natürlichen Lebenszyklus für das Schreiben von Artikeln. Wenn ich mit ehemaligen Autoren spreche, dann sagen die mir, dass das, was sie davon abhält, weiterzumachen, ihre Lebenspartner sind, weil er oder sie möchten, dass sich die Person mehr auf die Karriere oder auch die Beziehung und die Familie konzentriert, denn das Schreiben für Wikipedia ist ja doch eine sehr einzelgängerische Tätigkeit.
Wikipedia editing is a solitary pursuit, right? So often people's families want them to spend less time on Wikipedia and more time with them. So we think it's natural that Wikipedia editing.
Es ist normal, dass sich das eher Leute leisten können, die studieren und vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Wir wünschen uns aber, dass die ehemaligen Autoren wieder zu uns zurückkehren, wenn sie zum Beispiel in Rente gegangen sind und dann wieder mehr Freizeit haben. Das ist eine unserer Herausforderungen. Auf der anderen Seite ist es schwieriger geworden, für neue Leute einzusteigen, weil das System des Editierens mit der Zeit immer komplexer geworden ist. Wikipedia war früher etwas offener. Noch in der Anfangsphase durften Neueinsteiger auch mal gewagte Thesen aufstellen, die Regeln brechen oder Fehler machen. Das war damals okay. Die Community hat das verziehen und man konnte trotzdem weitermachen und zu einem geschätzten Mitglied der Wikipedia-Gemeinschaft werden. Heute ist das anders. Die Neueinsteiger sehen sich den erfahrenen, selbstbewussten Autoren gegenüber und werden für Fehler schnell abgemahnt und kritisiert. Es gibt also weniger Spielraum zum Lernen und zum Experimentieren. Wir müssen also das Rad wieder ein wenig zurückdrehen und eine Kultur der Toleranz und des Verzeihens von Fehlern etablieren, damit Leute wieder motiviert werden, einzusteigen und sich weiterentwickeln können.
10 years ago, there was a fascination for something like swarm intelligence, with people's collaborative minds. Noch vor 10 Jahren gab es ja diese Faszination für das Phänomen der Schwarmintelligenz, das kollaborative Gedächtnis und Wissen. Heutzutage hat man eher den Eindruck, dass junge Menschen lieber Zeit darauf verwenden, sich in sozialen Netzwerken darzustellen, sich einer Öffentlichkeit zu präsentieren, als zu kollaborieren, um etwas zu erschaffen. Ist das Netz zu einem Raum für Individualisten geworden?
Changed into an age of individualism maybe in the internet?
That's a really interesting question. I'm not sure. I mean, I think that the tools for self-presentation and the tools for curating your own identity on the internet have evolved.
Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich glaube, dass die Tools für Selbstdarstellung und Kreieren einer Online-Identität sich sehr weit entwickelt haben. Menschen verwenden unheimlich viel Energie damit, ihr Image im Netz aufzupolieren. Im Silicon Valley steigt sogar die Anzahl der Firmen, die Online-Identitäten analysieren und herausfinden, wie hoch das Ansehen einer Person ist, um es für Marketingzwecke zu nutzen. Aber es wird auch immer Leute geben, die den Wert von Wikipedia schätzen, das Zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erschaffen, das die Summe der Einzelerkenntnisse ist, das besser ist, als wenn jeder es für sich alleine machen würde. Ich glaube ehrlich gesagt, das Haupthindernis, junge Leute für Wikipedia zu gewinnen, ist die Technologie.
Right? If you are 20 today, right, you've always been able to interact fluently without any impediments on the internet.
Wenn man heute 20 ist, dann ist man einfach zu bedienende Anwendungen wie Facebook oder Twitter gewohnt. Wikipedia aber basiert noch auf der Technologie von 2001, als alles noch etwas komplizierter war. Die Bedienung erscheint jungen Leuten im Vergleich zu Twitter oder Facebook erstaunlich schwierig.
Surprisingly difficult by contrast.
So how do you motivate? Und wie wollen Sie diese jungen Menschen motivieren, mitzumachen?
We have a big set of projects called the Global Education Project.
Wir haben ein Bündel von Maßnahmen in Angriff genommen. Das Ganze nennt sich Globales Bildungsprojekt. Wir arbeiten weltweit mit Universitäten zusammen und haben damit letztes Jahr in den USA begonnen. Dieses Jahr führen wir das Projekt in Indien weiter. Auf dem Plan stehen noch viele andere Länder. Der Kern des Projektes ist, dass wir versuchen, die Professoren davon zu überzeugen, sagen, dass sie ihre Studenten damit beauftragen, Wikipedia-Artikel als Hausaufgabe zu schreiben. Wir sind diese Kooperation beispielsweise mit der politischen Fakultät der Universität Harvard eingegangen und die Artikel, die dabei herauskamen, waren großartig. Die Studenten erhielten Hilfe von erfahrenen Wikipedia-Autoren und der Professor hatte sein Augenmerk darauf. Den Studenten und den Professoren hat es wirklich Spaß gemacht, denn sie haben eine große Leserschaft erreichen können. Es war ein sehr erfolgreiches Projekt.
I'm not sure, and we don't know yet, if those students who do that work, if they're going to stay and be ongoing.
Wir wissen natürlich nicht, ob diese jungen Studenten alle Wikipedianer werden. Viele von ihnen sicherlich nicht, was auch nicht schlimm wäre, denn die Online-Enzyklopädie hat von ihrem Engagement schon jetzt enorm profitiert. Wir hoffen aber, dass einige den Spaß dabei entdeckt haben und weiter für uns schreiben.
Does Wikipedia also has another chapter
or gibt es ein nächstes Kapitel für Wikipedia, in dem Sie etwas ganz Neues wollen? Und haben Sie außer der Enzyklopädie noch andere Pläne?
Unsere vordringlichste Aufgabe ist es, das menschliche Wissen auch in den Ländern des globalen Südens zugänglich zu machen. Wikipedia in Hindi ist immer noch sehr unterentwickelt und muss dringend ausgebaut werden. Und auch das arabische Wikipedia ist schwach, genauso wie Swahili.
Small, it needs a lot of help, it needs to grow a lot. Swahili Wikipedia is small, etc., right? So our promise, our commitment is that we're going to make Wikipedia available.
Wir wollen Wikipedia in jeder Sprache zugänglich machen. Im Moment sind es rund 280 Sprachen, doch einige sind noch ziemlich ausbaufähig. Wir haben immer noch viel zu tun.
So we have a lot of work to do.
Sugana, Executive Director der Wikimedia Foundation, im Gespräch mit Eleni Klotzikas für das Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, der wurde in dieser Woche zum 7. Mal verliehen. Kritischer Journalismus, das ist natürlich so eine Frage, was kann man sich darunter vorstellen, nach welchen Kriterien kann man überhaupt kritischen Journalismus gewichten und dann ranken? Das ist eine Frage, die ich an ein Jurymitglied gestellt habe, Harald Schumann, der selber Preisträger war, der auch hier mal vorgestellt wurde im Radio 1 Medienmagazin. Er hatte den langen Atem bekommen, er ist Journalist beim Tagesspiegel und kennt jetzt also beide Seiten, die der Jury und des Preisbekommens. Deswegen erstmal meine Frage an ihn gewesen am Rande der Preisverleihung, was denn kritisch eigentlich heißt?
Kritisch sein heißt ja in erster Linie erstmal nicht das glauben, was auf Pressekonferenzen und in Pressemitteilungen mitgeteilt wird. Weil dort wird das erzählt, was wir glauben sollen, aber was nicht unbedingt das sein muss, was auch wirklich stimmt. Das ist, sag ich mal, so das Primäre. Ja? Und das kann sich natürlich immer weiter fortsetzen. Das Kritische muss darin bestehen, dass man hinterfragt und dass man ganz grundlegende Fragen beantwortet, zum Beispiel in der Politik oder auch bei Unternehmensentscheidungen, wem nutzt es und wem schadet es, von wo nach wo fließt das Geld, welche Interessen werden hier vertreten, stimmt es, dass die Urheber eines Gesetzes das Gemeinwohl vertreten oder ganz bestimmte Einzelinteressen. Alles das muss ein Journalist prüfen und dann ist er kritisch.
Und dann kommt aber das Ranking dazu, dann muss man gewichten. Sie mussten ja bestimmt mehrere Vorschläge prüfen. Wie macht man das? Wie wertet man Kritik? In welchem Seismographen wird das bei Ihnen im Filter gewichtet? Also worauf gucken Sie, wenn Sie kritischen Journalismus begutachten?
Es gibt sehr verschiedene Kriterien. Also zum einen gibt es natürlich das Kriterium einfach Arbeitsaufwand. Bei manchen Geschichten sieht man einfach, dass Kollegen unglaublich viel Arbeit investiert haben müssen, weil man das sonst gar nicht rauskriegt. Bei anderen Geschichten kommt dann noch dazu, dass man Mut haben muss, um eine Geschichte zu verfolgen gegen die Interessen. Das gilt vor allem für viele Lokaljournalisten, die dann gegen irgendwelche Lokalgrößen recherchieren, die einen guten Draht zum Chefredakteur womöglich haben oder noch schlimmer zur Anzeigenabteilung. Also Mut ist auch ein wichtiges Kriterium, was, glaube ich, bei solchen Preisen wie unserem prämiert wird.
Aber das vermutet man gar nicht in Deutschland. Ne? Man guckt dann immer so nach Ägypten, die Blogger, die dann in Gefängnissen sitzen oder im Südsudan, wie in der letzten Medienmagazinsendung beschrieben. Es braucht offenbar Mut, in Deutschland kritisch zu sein. Wie erklären Sie sich das?
Naja, das war schon immer so. Also ich meine, natürlich ist der Mut nicht, muss nicht so groß sein wie in Ägypten oder Sudan. In Deutschland wird man nicht eingelocht und gefoltert und so weiter. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist halt, dass man seinen Job verliert. Aber ich meine, wenn man eine Familie zu ernähren hat und seine Existenz verliert, ist das auch eine Bedrohung. Insofern, ja, auch dafür braucht es Mut. Und ich meine, man braucht doch überhaupt Mut, um vor Königsthronen ein offenes Wort zu wagen. Das war schon immer so.
War die Ernte bei diesem diesjährigen Otto-Brenner-Preis so, dass es Ihnen leicht fiel zu entscheiden? Oder gibt es doch mehr kritischen Journalismus, als man so ja, aus der Vogelperspektive oder der veröffentlichten Medienmeinung zu glauben weiß?
Zum Glück gibt es mehr. Also zum Glück gibt es viel mehr, als man so denkt. Das war eine der wesentlichen Erfahrungen, als ich in diese Jury einrückte, wie viele hervorragende recherchierte Geschichten in Deutschland veröffentlicht werden auf allen Medien, von denen ich sonst nie erfahren hätte, weil man ja doch nicht alle Medien gleichzeitig konsumieren kann.
Nennen Sie ganz kurz eine?
Na, zum Beispiel, ich hätte wahrscheinlich von dieser großartigen Recherche, die diese Crew vom Hamburger Abendblatt über diese privatisierten ehemaligen staatlichen Wohnungsbaubestand bei der GAGFA gemacht hat, davon hätte ich vermutlich nie was mitbekommen, wenn ich nicht in dieser Jury gesessen hätte, weil das ist ein großes Thema, bundesweit eigentlich, aber natürlich insbesondere auch in Hamburg. Und die haben da wirklich tolle Arbeit geleistet, kriegen zu Recht den ersten Preis.
Haben Sie einen Rat, nicht jetzt, um die nächsten Preisträger schon mal vorzuorientieren, dass Sie jetzt kritischer schreiben sollten, um in den Genuss des Preises zu kommen, aber generell, wo sind Defizite beim Journalismus in Deutschland und wo würden Sie sagen, da müsst ihr, liebe Journalistenkollegen, feinjustieren, dann klappt's?
Also das Wichtigste fände ich die Sensibilisierung der Chefredakteure dafür, dass man jungen Kollegen, die vielleicht noch mit einem, wie soll man sagen, kritischen, aufklärerischen Impuls in den Beruf starten, dass man denen nicht zu einem frühen Zeitpunkt Steine in den Weg legt und ihnen Angst macht, wenn du einen Fehler machst und wir eine Gegendarstellung kriegen, dann darfst du nie wieder komplizierte Geschichten recherchieren. Also kritischer Journalismus ist risikobehaftet und Vorgesetzte, Ressortleiter und Chefredakteure sind dafür da, dieses Risiko für ihre Untergebenen und jüngeren Kollegen zu übernehmen und sie klar vor Fehlern zu bewahren, aber ihnen auch Mut zu machen. Das ist, glaube ich, das, was ganz wesentlich in vielen Redaktionen fehlt, dass den Kollegen von oben Mut gemacht wird.
Harald Schumann, er ist Journalist beim Tagesspiegel und war Mitglied der Jury des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus, der in dieser Woche verliehen wurde. Mehr Informationen unter otto-brenner-preis.de und die Otto-Brenner-Stiftung ist übrigens die Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Ja, Radio 1 Medienmagazin und in dieser Zeit am heutigen 26.11. ist auch der 2000. Follower des Medienmagazins bei Twitter eingegangen. Es ist Zeitspiegel, wer auch immer das habe ich jetzt erstmal nicht so recherchiert, gerade erst festgestellt. Die 2000er Marke ist überschritten. Vielen Dank dafür, dass Sie auch auf Twitter dem Medienmagazin oder Facebook oder Google Plus folgen. Aber natürlich der Hauptauftritt hier jeden Samstag live zwischen 18 und 19 Uhr. Und jetzt zu einer Geschichte, die gärt schon ein wenig.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Atommülltransport ins Zwischenlager.
Das waren eben die 9 Uhr Nachrichten der Tagesschau von gestern. Immer wenn die ARD Morgenmagazin macht, hat sie auch die Verantwortung für die 9 Uhr Nachrichten und zwar auch im Kanal des ZDF. Also man teilt sich schon seit Jahren die Wochen auf im Jahr, um auch Produktionskosten zu sparen. Und ja, nun grummelt's im Hintergrund, weil das ZDF angekündigt hatte, ab 2020 aus dieser Kooperation zwischen 9 und 12 Uhr auszusteigen, weil die Nachrichten werden natürlich dann nach dem Morgenmagazin auch immer noch von der sogenannten Host-Redaktion bestritten. Und da will jetzt das ZDF raus. Und ich fragte den Intendanten des Weiten Deutschen Fernsehens, warum er denn die Kooperation mit der ARD gekündigt hat.
Es ist die schiere Not, die wir in diesem Jahr festgestellt haben, dass wir in manchen Wochen, wo es hochpolitisch in der Welt zuging, nicht reaktionsfähig waren. Also dort, wo wir keine Nachrichten haben, wenn wir keine Vormittag- und kein Mittagsmagazin haben, haben wir auch keine Schicht und wir haben zum Beispiel auch für online keine Möglichkeit, auf Fukushima, auf die Arabellion, auf die Märkte zu reagieren und haben gemerkt, ein Premium-Angebot eines nachrichtenorientierten Portals im Internet kommt an solchen Situationen nicht mehr vorbei, ohne dass er alle Maßnahmen ergreift, um am Vormittag auch reaktionsfähig zu sein. Wir sind im Übrigen anders als die ARD hier deshalb nicht reaktionsfähig, weil wir nicht wie die ARD bei 1 extra einen permanenten Nachrichtenkanal haben, wo man ohnehin eine Schicht hat und wo, wenn was passiert, sowohl ARD online wie ARD extra schnell auf Sendung gehen kann. Wir haben im Moment eine Situation und die ist nicht sinnvoll, dass wir in dieser Zeit nicht eine redaktionelle, nicht eine produktionelle Schicht haben konnten und unsere so wichtige Reaktionsfähigkeit auch für das Netz nicht aufbauen konnten. Wir wissen, im Netz werden Nachrichten vormittags geschaut, hauptsächlich vormittags. Wenn wir da nicht da sind oder wenn wir an bestimmten ganz besonders ereignisreichen Tagen nicht da sind, haben wir keine Chance, auf Dauer auch als Premium-Portal zu gelten.
Haben Sie denn noch Verständnis für die Kollegen der ARD, die etwas irritiert sind und auch die Stimmen, die aus der Medienpolitik kommen, die sagen, also gerade zum Thema gebührenschonende Maßnahmen, sei das nicht gerade ein gutes, ein produktives Signal?
Nein, ich habe keine Form von Verständnis. Die ARD hat diese Zusatzform, diese täglich funktionsfähige Form. Und wir haben dargestellt, dass es uns nichts mehr kostet. Wir haben in unseren Gremien das ausführlich dargestellt. Insoweit bin ich schon überrascht auf diese deftige Reaktion der ARD, die uns das nicht geben will, was sie ohnehin hat.
Das war der ZDF-Intendant Markus Schächter. Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, sagte vor rund 3,5 Stunden im Medienmagazin des Westdeutschen Rundfunks Töne, Texte, Bilder, dass er Verständnis habe, dass das ZDF Informationskompetenz stärken wolle durch das Bereitstellen entsprechender Kapazitäten. Aber, so Lutz Marmor weiter im Westdeutschen Rundfunk,
das würde ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass man die gemeinsamen Nachrichten aufgibt. Denn das hätte die ARD, die das ja schon vor 2 Jahren eingerichtet hat, dann ja auch tun können. Deshalb bedauere ich das schon. Das ist schon auch ein Zeichen, dass man sich von einer Gemeinsamkeit, die sich aus meiner Sicht bewährt hatte, verabschieden möchte. Ich glaube, das ZDF meint hier besondere Krisensituationen. Da hätte ich Verständnis, wenn man dann unterschiedlich auch agiert. Beide Systeme haben ja beispielsweise über Fukushima berichtet. Das kann man auch machen und verstehen. Aber im Normalfall wäre es nicht notwendig, die Kooperation deshalb aufzukündigen.
Das war die Einzelmeinung des Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, weil die Intendantinnen und Intendanten tagen erst nächste Woche zu diesem Problem. Das Problem heißt, das ZDF zieht sich aus der Nachrichtenkooperation mit der ARD zurück für 9 bis 12 Uhr.
Radio 1.
So, das war das Radio 1 Medienmagazin, Ausgabe vom 26.11.2011. Admiral Taff öffnet wieder die Dancehall ab 19 Uhr und 4 Minuten so circa, je nachdem wie lang das Verkehrsradio von Radio 1 hier das Senden hat. Hello. Den Podcast hören Sie traditionsgemäß, wenn Sie denn gut verkabelt sind oder per WLAN abgreifen können, am Sonntagabend. Und diesmal mit einem kleinen Adventsbonus. Wenn Sie denn die Sendung gehört haben, zum Beispiel zur internationalen Funkausstellung, kennen Sie das kleine Kästchen schon, dass man einfach zwischen die 25 Millionen Fernsehgeräte hängt, die zwar einen Flachbildschirm haben, aber nicht HBBTV empfangen können, also die sinnvolle Kombination zwischen Internet und Fernsehen und Videotext. Dann, ja, es gab schon einen Gewinner. Sie werden vielleicht, wenn Sie den Podcast runterladen und dann die Zusatzfrage beantworten am Ende der Podcast-Ausstrahlung, zu den Glücklichen gehören. Wir verlosen dann wieder ein Kästchen. So, dann schönen Dank noch an 06Kram. Er gratuliert zu den Twitter-Followern, den 2000. Die Gratulation gebe ich weiter, weil es sind ja Sie, die followen. Und dann noch der obligate Spruch am Ende.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Soweit das aktuelle Radio 1 Medienmagazin und damit befinden Sie sich im Podcast-Bonustrack. Und wie bereits in der Sendung angekündigt, mit einer Sonderverlosung zur Adventszeit eines Beistellkästchens, einer Set-Top-Box, die geeignet ist, aus einem älteren digitalen Fernsehgerät mit HDMI-Anschluss ein Smart-TV zu machen. Das ist ja das große Stichwort, einerseits HBBTV-Anwendungen zu starten, also der neue Videotext, wenn man das so sagen kann, und auf der anderen Seite aber auch über Apps neue Anwendungen auf den Fernseher zu laden. In Kombination mit dem Internet ist das eine interessante Entwicklung, den Fernseher also auch mit dem Internet zu verschmelzen. Dieses Gerät kostet ungefähr 149 Euro im Handel und entwickelt wurde es von der VideoWeb. Matthias Grewe ist Geschäftsführer und erklärt mir zunächst im Interview, ob VideoWeb einen eigenen App-Store entwickelt hat oder ob man auf Bekannte zurückgreifen kann.
Also diesen App-Markt entwickeln wir selber. Unsere Box ist sozusagen HBBDV-konform, das ist der neue Videotext-Nachfolger. Und diese ganze Softwaretechnik haben wir selber entwickelt. Wir pflegen das auch und so wie neue Anwendungen da sind, wird die von uns eingepflegt und dann ist die sofort für den Endkunden verfügbar.
Aber gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel als unabhängiger Fernsehproduzent oder jemand, der Musik herstellt, sagt, ich entwickle eine App selber und kann mich dann bei Ihnen bewerben, so ähnlich wie man das ja auch vom iTunes-Markt kennt von Apple, dass man Vorschläge machen kann und dann wird das von Ihnen geprüft?
Genau, also wenn jemand eine Fernsehapplikation entwickelt hat, da gibt es auch viele Firmen, die das gerade tun, dann melden die sich bei uns, dann nehmen wir die auf. Und die zweite Möglichkeit ist, wir haben auch noch eine Browser-App, die kann ich hier einfach starten. Da kann der Kunde direkt eine URL eingeben. Das heißt, wenn die bei uns die Anwendung nicht da ist, dann kann er direkt die Internetadresse angeben, dann wird die direkt gestartet.
Die URL ist sozusagen einzupflegen in einen eigenen Browser oder setzen Sie da auf schon Open-Source-Technologie oder Browser von bekannten Herstellern?
Ja, den Browser, den wir drin haben, ist ein Opera-Browser, die aktuelle Version, also ist das gleiche, was ich auch am PC kenne. Das heißt, die Verfügbarkeit der Anwendung ist da identisch.
Braucht man da eine Tastatur? Ich sehe gerade, auf dem Screen wurde eine eingeblendet. Man kommt also auch mit der ganz normalen Fernbedienung mit links, rechts, oben und unten dann dazu, sowas einzupflegen oder ist das sogar schon für Touchscreens geeignet?
Ja, Touchscreens gibt es ja in der Menge jetzt noch nicht. Was wir haben, einmal die Tastatur hier über die Fernbedienung oder in einem späteren Schritt werden wir auch Apps für Android und iPhones anbieten und iPod Touchs, kann ich da die Touch-Tastatur verwenden. Es ist ja so, der Fernseher ist natürlich jetzt kein vollwertiger Browser wie am PC. Ich habe ja auch keine Maus, ich habe nicht alle Plugins, die Computer sind nicht schnell genug. Das ist halt wirklich, um einfach Anwendungen aufzurufen, sich einen Bookmark anzulegen, um die hinterher wieder zu machen. Aber es ist nicht dafür gedacht, dass ich jetzt meine E-Mails am Fernseher schreibe.
Ich brauche dann im Prinzip nur noch einen HD-fähigen Screen, also gar nicht mal einen Fernseher.
Nee, Sie brauchen halt einen HD-fähigen Screen mit HDMI-Eingang.
Also kann ich auch, wenn ich zu Hause einen PC habe und da hängt so ein Screen dran, mir mit dieser Box sozusagen einen Fernseher nachträglich hochrüsten?
Genau, das geht auch. Also Sie können mit jedem Computerbildschirm können Sie anschließen und haben dann auch Ihren Fernseher.
Aber ich nehme mal an, Röhrengerätebesitzer kommen damit nicht viel weiter.
Nein, wir haben uns komplett auf HDMI-digitalen Ausgang und HD konzentriert, weil es macht gar nicht Sinn, hier so viel Geld zu investieren, wenn ich dann hinterher am Ende ein analoges Signal raushole. Und das ist ja gerade der Vorteil, dass hier HD alles in der schönen neuen Bildqualität rauskommt. Und deswegen muss das Fernsehgerät ein Flachbildschirm sein mit einem HDMI-Eingang.
Nun haben Sie nicht nur einfach, zum Beispiel auch, wie ich gerade links im Bild sehe, die RBB Mediathek oder Sie haben nicht nur YouTube und sogar die Bild-App, die möglicherweise ja ursprünglich entwickelt wurde für die Smartphones und ganzen Tablet-PCs, sondern Sie haben auch eigene Mediathek-Angebote, die man kostenpflichtig runterladen kann. Also das ist im Prinzip die Zukunft der Videothek zu Hause, nehme ich mal an.
Ja, wir haben einen Dienst, den wir HD Kino nennen. Und da ist es ganz toll, dass wir von den 8 großen Filmstudios die Filme haben, wenn sie auf der Blu-ray oder DVD rauskommen. Der Kunde kann dann quasi einen Film auswählen.
Können wir das vielleicht kurz mal demonstrieren?
Ja, das können wir hier demonstrieren. Da müssen wir gucken. Gehen wir hier auf den Vorschaudienst. Und da sehe ich jetzt hier wie in der Videothek die ganzen Plattencover und sage jetzt einfach, naja, mich interessiert Tim und Struppi. Ich wähle den Film an.
Mit welcher Verzögerung kommt das dann rein?
Das sehen wir jetzt gleich. Da sage ich jetzt mal, gucken wir mal, ich habe hier eine schnelle Leitung. Ab 3 Megabit geht es in HD. Und das ist das Tolle heutzutage. Ich drücke drauf und innerhalb von 4 Sekunden startet der HD-Film übers Internet. Also es ist quasi null Verzögerung. Das muss nicht mehr vorgeladen werden, sondern ich kann direkt in HD-Qualität in meinem Wohnzimmer Filme auf Abruf genießen.
Die Mindestvoraussetzungen sind 6000er DSL, ja. Aber nun wissen wir ja auch, dass das Internet manchmal ein bisschen lahm ist, dass das alles nur ein theoretischer Wert ist. Gibt es denn, ich nehme mal an, aber einen Zwischenpuffer, dass man also auch störungsfrei sich was auf die Festplatte laden kann zum Beispiel?
Also es werden 20 bis 30 Sekunden zwischengepuffert. Also unsere Erfahrung ist, wir setzen das ja seit einem Jahr im Markt ein. Wenn Sie eine 6000er Leitung haben, können Sie Filme rückelfrei in HD gucken. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn es wirklich mal eng ist, einfach die Auflösung runterzudrehen auf SD, dann erreicht Ihnen 1 Megabit Datenrate und das kriegt man immer durch. Dann haben die Filme ungefähr DVD-Qualität und nicht mehr halbe Blu-ray-Qualität.
Aber DVD-Qualität ist jetzt nur so ein Rundungswert, weil auf einer DVD die Kompression nicht ganz so stark ist wie das, was Sie hier anbieten, nehme ich mal an.
Ja, aber DVD ist halt MPEG-2, das ist MPEG-4, das bringt wieder ein bisschen Vorteil. Also es ist so ein Rundungswert, wir können uns das jetzt mal angucken, wie die Qualität aussieht. So, und das ist jetzt hier ein SD und das ist schon deutlich kein Unterschied mehr, also visuell zur DVD erkennbar, obwohl die Datenrate geringer ist als auf einer DVD.
Nun ist das ja alles immer so eine Preisfrage auch, ob ich mir nicht doch vielleicht aus der Videothek eine Blu-ray hole oder das dann nach Hause streamen lasse. Wie günstig können Sie denn das anbieten?
Also die aktuellen Kinofilme kosten für 2 Tage Ausleihen zwischen 4 und 6 Euro. Also man muss es halt immer in den Vergleich setzen. Die Blu-ray kommt, wenn sie rauskommt, kostet 20, 25 Euro. Wie oft guckt man einen Film an? Also das ist hier eigentlich mehr wirklich so ein Convenience-Thema, zu sagen, wenn ich abends vorm Fernseher sitze, es kommt nichts Gescheites, ich gehe in die Videothek auf Knopfdruck, starte das. Und dann kriegen wir eigentlich auch rückgespiegelt, dass 5 Euro für einen aktuellen HD-Film ein angemessener Preis ist.
Kann ich da meine eigene Festplatte anschließen?
Ja, Sie können bei unseren Geräten, haben wir einen schönen Media Player, Sie können Ihre eigene Festplatte anschließen. Sie können aber auch Ihr Heimnetzwerk anschließen. Das mache ich jetzt mal. Ich rufe mal hier die Media Player App aus. Und da fragt er mich jetzt, was ich angucken will. Ich sage mal alle Daten. Und dann sagt er, ob ich es von der Festplatte haben möchte oder vom Heimnetzwerk. Gucken wir mal, was auf der Festplatte drauf ist. Und dann kann ich mir hier auch sozusagen meine Urlaubsfotos anwählen und direkt auf dem Fernseher darstellen.
Ein anderes Thema ist noch, dass man denkt erstmal bei Fernsehen nur an Fernsehen oder audiovisuelle Darstellung, aber Sie können auch Musik hier demonstrieren mit dem Gerät. Das ist gedacht für welche Zielgruppe, die jetzt den PC nicht hochfahren will, um aus der eigenen Library zu laden, oder gibt es hier Musik on demand?
Ja, es sind mehrere Sachen. Also erstmal ist es so, am Fernseher ist im Regelfall jetzt auch das bessere Soundsystem dran, die Stereoanlage. Das heißt, ich kann entweder meine MP3-Libraries angucken. Dann gibt es auch sehr schöne Musik-Apps, zum Beispiel von Arpeo und Napster, wo ich quasi Millionen von Musiktiteln mir auswählen kann und die als Flatrate buchen kann. Oder es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Anwendung, die heißt Putpad. Das ist ein interaktives Musikfernsehen. Ich starte das hier einfach mal und das sieht aus, wie man früher Musikfernsehen kennt. Bloß der große Unterschied ist, wenn mir das Musikstück nicht gefällt, fängt jetzt hier gerade an, ein Musikstück zu spielen, blendet auch gleich den Titel ein. Wenn ich das nicht haben möchte, drücke ich die Vorwärtstaste und schon springt er zum nächsten Musikvideo. Und wenn ich die OK-Taste drücke, dann kann ich hier mit so einer quasi Genre-Auswahl sagen, nee, ich will lieber Oldies haben, ich will neue Lieder haben. Und dann baut er mir hier quasi mein interaktives Musikfernsehen zusammen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache, gerade für die jüngere Zielgruppe. Die stellt sich ihr Musikgeschmack ein und kriegt dann ihren eigenen privaten Musiksender zur Echtzeit zusammengestellt.
Aber das kostet natürlich dann was.
Der ist kostenfrei. Ja, der ist dann hinterher werbefinanziert, gehe ich mal von aus, dass der halt irgendwie alle 5, 6 Lieder halt einen Werbespot einblendet. Und dann ist der noch kostenfrei.
Fehlt eigentlich nur noch, dass das Ding auch Radios abspielen kann, Radioprogramme, wie zum Beispiel Radio 1. Ist daran gedacht?
Ja, wir können alle Satellitenradiosender empfangen und deswegen kann man auch im Prinzip es einfach als Radio benutzen.
Auch wenn man keinen Satellitenzugang hat?
Wenn man keinen Satellitenzugang hat, da muss man auf Internetradio umsteigen. Das hängt natürlich aber vom Sender ab, ob der das im Internet anbietet.
Also webradiotauglich ist dieses Kästchen auch?
Ja, das hängt davon ab, in welchem Format der Sender das anbietet, ja.
In welchem Format müsste er es anbieten?
Ja, das sind die normalen Streaming-Formate, die halt verfügbar sind.
Soweit also Matthias Grewe, der Geschäftsführer von VideoWeb. Und jetzt meine Frage, die mit dem Thema nichts zu tun hat, aber mit dem Radio 1 Medienmagazin. Nämlich, wann war die allererste Ausgabe des Radio 1 Medienmagazins logischerweise bei Radio 1? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schicken Sie mir eine E-Mail und zwar über das Kontakt-E-Mail-Feld bei radio1.de. Auf der Medienmagazin-Seite vergessen Sie nicht Ihren Absender oder wie man Sie erreichen kann, falls Sie das Gerät gewinnen. Dann kann ich Ihnen noch Glück wünschen und